Ob es möglich ist, sicher und legal eine Schwangerschaft abzubrechen, das hängt von der Gesetzeslage eines Landes ab. Im letzten Jahr hat sich da weltweit viel getan. Es gab gute Nachrichten aus Argentinien, wo nach jahrelangen Protesten das Recht auf Abtreibung festgeschrieben wurde. Und das gegen den Widerstand der Kirche. In Polen dagegen wurde ein ohnehin schon restriktives Abtreibungsgesetz weiter verschärft, trotz breiter Proteste. Legal eine Schwangerschaft abzubrechen ist in Polen nun so gut wie unmöglich. Die Reform des Gesetzes wurde dabei maßgeblich von christlichen Akteuren in der Regierung vorangetrieben. Überhaupt hat die Kirche in Polen einen großen gesellschaftlichen Einfluss. Ähnlich ist das in den USA, wo die Stimmen von konservativen Evangelikalen als wahlentscheidend gelten. Dieser Beitrag geht der Frage nach, wie das eigentlich in Deutschland ist. Welchen Einfluss haben christliche Akteure hierzulande auf die Debatte? Sind konservative Christinnen überhaupt ein nennenswerter Einfluss in einer Gesellschaft, die laut Studien immer säkularer wird? Einer, der sich seit Jahren mit rechten Christinnen und ihren Netzwerken in Deutschland beschäftigt, ist Lucius Teitelbaum. Er ist Autor des Buches »Die christliche Rechte in Deutschland«, das 2018 im Unrast Verlag erschienen ist. Christliche Rechte definiert er so.
Das ist ein Überbegriff für Menschen mit einer politischen Haltung, die man im quasi weiteren Sinne als rechts und reaktionär kennzeichnen kann, die aber ihre Motivation und ihre Begründungsbasis aus ihren religiösen Schriften entlehnen und da vor allen Dingen aus der Bibel.
Konservative und rechte ChristInnen werden oft pauschal als Fundis, also Fundamentalisten, bezeichnet. Ganz scharf ist der Begriff aber nicht. In der evangelischen Kirche sind es vor allem sogenannte Evangelikale, die rechte und antifeministische Positionen vertreten. Deren größte Organisation ist die Deutsche Evangelische Allianz, kurz DEA. Die katholische Kirche dagegen ist insgesamt konservativer. Traditionalisten und rechte Antifeministen tummeln sich da zum Beispiel bei der Pius-Bruderschaft und beim Opus Dei. Insgesamt gibt es ein großes Netzwerk von konservativen katholischen Orden, Stiftungen, Zeitschriften und Einzelpersonen. Rechtskonservative ChristInnen verschiedener Lager treffen sich auf der Straße regelmäßig. Zum Beispiel, um bei der sogenannten Demo für alle in Stuttgart tradierte Geschlechter- und Familienbilder zu verteidigen. Oder um sich bei den Märschen für das Leben in Berlin gegen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung auszusprechen. Überhaupt, was die christliche Rechte auch über Konfessionen hinaus eint, ist das Thema Abtreibung. Man kann sagen, nicht alle Abtreibungsgegner sind christlich motiviert, aber alle christlichen Rechten sind Abtreibungsgegner. Dazu Lucius Teitelbaum.
Die größten Demonstrationen von der christlichen Rechten sind außerhalb von der Demo für alle tatsächlich immer diese Anti-Abtreibungsaufmärsche. Diese Marsch fürs Leben in Berlin ist auch tatsächlich bloß der größte. Also es gibt ähnliche Veranstaltungen, die an anderen Orten stattfinden, also zum Beispiel im Klein Annaberg-Buchholz im Erzgebirge in Sachsen, in Saarbrück gibt es das, in Münster gibt es das, in Freiburg gibt es das, in München gibt es das, in Fulda gibt es das. Also das ist auch der Punkt, wo ihnen das wichtig genug ist, halt tatsächlich auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Und das zeigt halt, was für eine Rolle das spielt.
Aber geht es bei den Protesten wirklich nur um Schwangerschaftsabbrüche? Eike Sanders vom antifaschistischen Presse- und Bildungsarchiv recherchiert seit geraumer Zeit zu AbtreibungsgegnerInnen. Sie ist eine der Autorinnen von Deutschland treibt sich ab und erklärt, was für eine Ideologie hinter dem Aktivismus gegen das Recht auf Abtreibung steckt.
Das heißt tatsächlich ein sehr tradiertes Rollenbild, wo es eben nur zwei Geschlechter gibt, wo Frau sein ganz unauflösbar mit Muttersein verknüpft ist, wo bestimmte Errungenschaften der Frauenbewegung, aber vor allen Dingen auch der queeren Bewegung abgelehnt werden. Also das heißt, da gibt es dann eben auch Überschneidungen zum Spektrum von der Demo für alle, also sehr große Überschneidungen, wo auch klar ist, die sind zum Beispiel gegen die Öffnung der Ehe für alle, weil sie eben auch Formen von sexueller Identität, Orientierung, von Praktiken ablehnen, die eben nicht diesem fundamentalistischen Geschlechter- und Familienbild widerspricht. Das heißt, Sex soll der Reproduktion dienen, eine Lebensgemeinschaft in einer anderen Konstellation als zwischen einem Mann und einer Frau, die dann biologisch eigene Kinder kriegen, sind erstmal in ihrem Weltbild nicht von der Natur vorgegeben oder nicht von Gott vorgegeben und werden dementsprechend auch tendenziell abgelehnt.
AbtreibungsgegnerInnen und christliche Rechte wollen an Geschlechterrollenbildern festhalten. Gender und ein diffuser Genderismus wird ihnen zum Feindbild Nummer 1. Sie befürchten eine Geschlechterverwirrung. Der Begriff Gender fungiert dabei als eine Art Kofferwort, in das ganz unterschiedliche Dinge reininterpretiert werden. Gender Studies, das Gender Mainstreaming Programm der EU, genderneutrale Toiletten und so weiter. Dabei wird dem Feminismus eine große Macht unterstellt.
Da wird halt so ein quasi geheimer Plan zur Auflösung der natürlichen Geschlechterordnung konstruiert. Also das nimmt sehr stark den Charakter einer Verschwörungserzählung an. Das ist bei christlichen Rechten, bei extremen Rechten und auch bei größeren Teilen der konservativen Rechten ist das so eine Art von Konsens.
Es zeigt sich, Antifeminismus ist eine Schnittstelle zwischen konservativen, christlichen und extrem rechten Positionen. Der Feminismus wird dabei zur Bedrohung. Für eine imaginierte Volksgemeinschaft, für die gute alte Familie oder die eigene Position in der Gesellschaft. Die Vorherrschaft des alten weißen Mannes bröckelt und der schlägt um sich. Es gibt aber auch Frauen, die sich gegen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung engagieren. Dazu forscht Lena Lemke, die Kultur- und Sozialanthropologie an der MLU in Halle studiert. Sie untersucht Geschlechterverhältnisse und Funktionen weiblicher bzw. männlicher Akteure in der Anti-Abtreibungsszene. Sie erklärt, wie die sogenannten Lebensrechtsgruppen zusammengesetzt sind.
Auf den Veranstaltungen zeichnet sich ein leichter Überhang an männlichen Abtreibungsgegnern ab. Diese kommen auch stärker zu Wort in Vorträgen beispielsweise. Bisher zeichnet sich auch ab, dass Männer immer in bestimmten Positionen zu Wort kommen. Das heißt, Männer, die innerhalb der Gruppe für Lebensrecht sprechen, sprechen in der Regel als fachliche Experten, das heißt Theologen, Mediziner, Politiker etc., während Frauen eher emotionale Redebeiträge erhalten, zum Beispiel indem sie als Vielfachmütter sprechen. Und dadurch erhalten einzelne SprecherInnen innerhalb der Gruppe bestimmte Positionen, die mit den generellen Vorstellungen davon, wie Männer und Frauen in der Gesellschaft funktionieren sollten oder welchen Platz sie gesellschaftlich einnehmen sollten, einhergehen. Dadurch ließe sich dann die These aufstellen, dass weibliches Sprechen innerhalb der Gruppe ebenso wie männliches Sprechen vor determiniert ist, was aber nicht heißt, dass die inhaltlichen Behauptungen sich unterscheiden.
Auch die Szene der Abtreibungsgegner ist Teil einer Gesellschaft, in der noch immer bestimmte Vorstellungen von Weiblichkeit, Männlichkeit, Schwangerschaft und Mutterschaft vertreten werden. Und diese Gesellschaft wollen AbtreibungsgegnerInnen weitreichend nach ihren Vorstellungen prägen. Dazu Eike Sanders.
Wo diese Frage von Schwangerschaftsabbrüchen nur das Vehikel ist, um ein bestimmtes Weltbild zu transportieren. Das heißt, Kulturkampf heißt auch, dass es nicht um realpolitische Fragen im Detail unbedingt geht, sondern halt der Versuch, eine Kultur zu beeinflussen und eigene Werte und Normen in der Gesellschaft zu verankern. Das heißt, es geht ihnen zum Beispiel dann bei der Frage darum zu bestimmen, wann beginnt das Leben, nämlich in ihrer Vorstellung absolut bei der Befruchtung von der Eizelle durch die Samenzelle. Und da gibt es gar keine Abstufung. Da geht es darum, welche Werte vertreten werden sollen, damit eben statt Abtreibung angeblich dann nicht mehr passieren würden. Nämlich genau dieses traditionelle Familien- und Geschlechtermodell, das eigentlich in ihrer Vorstellung notwendig ist, um Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern, die sie ja verdammen. De facto ist es nicht so, aber es geht sozusagen um die Prägung einer Kultur in ihrem Sinne und das eben auf verschiedenen Ebenen.
Auch wenn die Gesellschaft nach wie vor von patriarchalen Strukturen durchzogen ist, so scheint sie im Großen und Ganzen eigentlich säkularer und liberaler zu werden. Christlichen Moralvorstellungen jedenfalls, wie zum Beispiel dem Gebot, kein Sex vor der Ehe zu haben, stimmen weniger als 7% der Menschen in diesem Land zu. Lucius Teilbaum ordnet vor diesem Hintergrund den Kulturkampf der christlichen Rechten wie folgt ein.
Ich nehme es eher so wahr, dass sie gerade in Abwehrkämpfen sich befinden. Also sie müssen immer auf irgendwie was reagieren, was sie als Verschlechterung empfinden. Deswegen schauen die tatsächlich auch eher so ein bisschen neidisch, zum Beispiel nach Ungarn, aber auch nach Polen und auch auf die Stärke der US-Evangelikalen, weil die ja gerne halt sozusagen diese Kulturrevolution hätten, aber da außer jetzt an so punktuell tatsächlich gerade eher nicht für sich irgendwelchen Boden gut machen können.
Sind rechtskonservative ChristInnen in Deutschland also nicht so relevant? Fest steht, christliche Rechte wehren die Freiheiten ab, die durch soziale und feministische Bewegungen erkämpft wurden und auch noch weiter erkämpft werden. Besonders aktiv sind sie beim Thema Abtreibung. Und das macht sich gerade in bestimmten Regionen bemerkbar. Oft, aber nicht nur, sind es ländliche Regionen, in denen es kaum mehr Ärztinnen gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Der Aktivismus der Abtreibungsgegner umfasst dabei vieles. Demonstrationen vor Kliniken und Beratungsstellen, Anzeigen gegen Ärztinnen, die über Abbrüche informieren oder der Versuch, Schwangere on- und auch offline mit undurchsichtigen Beratungsangeboten zu beeinflussen. Um all das zu leisten, braucht es finanzielle Mittel. Und die Anti-Abtreibungsbewegung ist zum großen Teil spendenfinanziert. Dazu Lucius Teidelbaum.
Auf jeden Fall sind mehrere Dutzend Organisationen da aktiv, die anscheinend auch recht finanzkräftig sind. Interessanterweise, was ich auch auffällig finde, dass so, vielleicht kommt auch ein Teil des Geldes daher, dass halt so alter Adel da eine Rolle spielt. Also konservativer, offensichtlich auch sehr christlich motivierter alter Adel, der dann halt in den Vorständen von den entsprechenden Stiftungen und Vereinen steckt. Zum Beispiel Gloria von Thun und Taxis ist da durchaus mit zu nennen, aber auch andere.
Wie zum Beispiel die AfD-Politikerin Beatrice von Storch, die regelmäßig beim Marsch für das Leben in Berlin auftritt. Man kann festhalten, AbtreibungsgegnerInnen sind in Parteien vertreten. Sie betreiben Lobbyarbeit und ihr Aktivismus ist gut finanziert. Christliche Rechte machen einen großen Teil der Anti-Abtreibungsbewegung aus. In einer Gesellschaft, in der immer weniger Menschen christlichen Werten zustimmen, haben christliche Rechte trotzdem Einfluss. Vor allem in Bezug auf körperliche Selbstbestimmung und reproduktive Rechte. Die Situation hier ist nicht mit der in Polen, Ungarn oder den USA vergleichbar. Trotzdem sollten rechtskonservative ChristInnen nicht unterschätzt werden.